D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
€860 Zahlt ihr so viel Miete? 860 Euro, das ist der Schnitt, den Deutsche fürs Wohnen im Monat ausgeben. Das Statistische Bundesamt hat nachgezählt. Ist es viel, 860, oder ist es nicht viel? Wir haben heute eine Bude für 100 Euro im Monat für euch. Nee, ist kein Zelt, ist ein komplettes Haus mit Kochecke, mit Dusche, mit WC, Schlafkoje. Es ist auch noch holzvertefelt, schön, es ist hell da drin und es gibt einen Arbeitsplatz. Alles mit dabei, das gute Ding steht in Berlin südlich vom Tiergarten und nennt sich Tiny House. Weil auch nur 10 Quadratmeter groß. Aber es reicht. Oder nicht? Wir haben euch gefragt. Klein Wohnen für nur 100 Euro in Berlin. Seid ihr da dabei? Und wir bleiben in dieser Redaktionskonferenz beim Geld. Bus und Bahnfahren wird immer teurer und teurer. Dominik Evers ist heute Abend mit dabei. Grüß dich.
Hallo.
Dominik, du hast ja mal angeschaut, wie viel Geld wir für öffentliche Verkehrsmittel so ausgeben.
Die Preise sind da wirklich deutlich gestiegen. Seit dem Jahr 2000 um rund 73%.
Ja, wofür da das Geld so drauf geht, wir schauen es uns näher an. Billiger fahren und schöner wohnen heute. Die Redaktionskonferenz mit Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Scheinstudenten, darüber haben wir gestern gesprochen in D-Radio Wissen. Die Uni Düsseldorf schätzt, dass jeder vierte eingeschriebene Student nur zum Schein studiert. Unter anderem auch, um an das günstigere Semesterticket zu kommen. Ja, auf unserer Facebook-Seite, da gab es einige Reaktionen, unter anderem von Sim Knurr. Sim schreibt, vielleicht ist auch der ÖPNV hier im Verkehrsverbund VRR verdammt teuer. Was ist die Ursache dafür? Mal recherchiert. Der ÖPNV ist in den letzten Jahren teilweise mehr als 50% teurer geworden. Das wäre doch mal ein Bericht wert. Du, Sim Knurr, das machen wir an dieser Stelle. Dominik Evers hat nämlich ein bisschen recherchiert zu dem Thema. Was hast du rausgefunden, Dominik?
Na, erst einmal, dass unser Hörer grundsätzlich recht hat. Der ÖPNV ist in den letzten Jahren wirklich viel teurer geworden. Die neuesten Zahlen sind vom September letzten Jahres und kommen vom Statistischen Bundesamt. Und tatsächlich, seit dem Jahr 2000 sind die Preise im Nahverkehr in Deutschland um fast 73% gestiegen. Nur mal so zum Vergleich. Im gleichen Zeitraum sind die Preise für Superbenzin nur um 28% gestiegen. Und das, obwohl die Fahrgastzahlen von Bus und Bahn in den letzten Jahren eigentlich deutlich angestiegen sind.
Was sind denn die Gründe? Warum sind die Preise so sehr gestiegen?
Na, einmal die höheren Personalkosten. Die machen bei den meisten Verkehrsunternehmen den größten Teil der Kosten aus, gerade in Städten, wo nur Busse fahren. Dazu sind die Preise für Energie generell stark gestiegen. Verkehrsunternehmen brauchen ja nicht nur Diesel für Busse, sondern auch Strom für Straßen und U-Bahnen. Und die reinen Stromkosten, die sind viel mehr gestiegen als die Benzinpreise. Seit 2000 um über 75%. Also, es ist tatsächlich unfair, die Preise für Bus und Bahn immer nur mit den Spritpreisen zu vergleichen. Ein anderer Punkt, Bus und Bahn sind eigentlich immer ein Zuschussgeschäft. Mhm. Der Nahverkehr wird in der Regel von Städten und Gemeinden unterstützt und da sind trotz gestiegener Fahrgastzahlen die Zuschüsse teilweise sogar gekürzt worden, erklärt Gregor Kolbe, Mobilitätsexperte vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Ganz einfach wollen natürlich die Kommunen versuchen, die Zuschüsse der öffentlichen Hand zu senken. Sie wollen einfach natürlich weniger Geld ausgeben dazu. Ein Grund zum Beispiel ist dafür, dass das alte Erfolgsmodell, dass eben der kommunale Querverbund, also Gewinne aus Stadtwerken etc. pp., die früher einfach dem ÖPNV zugeflossen sind, heute so nicht mehr da sind. Und das Geld woanders herkommen muss.
Ja, trotzdem, solche Preissteigerungen sind natürlich uns Fahrgästen schwer vermittelbar, gerade wenn die Preise für Sprit eben nicht so stark steigen.
Jetzt schauen wir uns doch mal ein bisschen an, wie diese regionalen Unterschiede aussehen. Für Köln kann ich sagen 2,72 für das Ticket, aber du hast dir in ganz Deutschland mal die Preise angeguckt, ne?
Ja, und auch mal geguckt, wo wir in Deutschland eigentlich im Europavergleich liegen. Im oberen Drittel. Aber auch innerhalb von Deutschland gibt es große Unterschiede. Eine normale Einzelfahrt in Dresden kostet zum Beispiel nur 2,30 Euro und das bei einem sehr gut ausgebauten Straßenbahnnetz. In Frankfurt am Main sind schon 2,90 Euro fällig und in der 100.000 Einwohnerstadt Koblenz sind sogar 2,95 Euro fällig. Bei deutlich geringerem Angebot als zum Beispiel in Dresden. Generell gilt auch, 3 Euro ist wohl so noch eine Marke, die bisher selten überschritten wird, auch weil ab dann der Preis wirklich als zu hoch empfunden wird. Hamburg ist allerdings schon drüber, da kostet die Einzelfahrt 3,20 Euro.
Spannender Punkt, den du da gerade angesprochen hast, Dominik, denn man könnte ja auch so rangehen, dass man sagt, man müsste je nach Angebot, also wie weit man fahren kann, auch den Preis höher setzen. Theoretisch wäre auch mal ein Ansatz. Aber warum sind die Preise so unterschiedlich?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Oft hängt es damit zusammen, wie groß so ein Verkehrsverbund an sich ist. Nehmen wir mal das Beispiel Koblenz. Da gibt es den Verkehrsverbund Rhein-Mosel. Der deckt nur eine größere Stadt ab, nämlich Koblenz. Ansonsten gibt es da wahnsinnig viel ländliches Gebiet, wo wenig Menschen in Bus und Bahn unterwegs sind, was die Kosten höher macht. Und natürlich sind auch die Zuschüsse von den Kommunen je nach Region sehr unterschiedlich. Überlegungen, wie man den Nahverkehr anders finanzieren kann, gibt es aber natürlich auch schon. Zum Beispiel, indem man zusätzliche Einnahmequellen schafft. Fachwort dafür: Nutznießerfinanzierung. Nochmal Gregor Kolbe.
Unternehmen, Geschäfte, Arbeitgeber, Immobilienbesitzer, alle, die durch einen guten ÖPNV-Anschluss profitieren. Wenn man die zum Beispiel mit ins Boot holt, um auch ihren Anteil zu tragen, dann hätte man eine deutlich breitere Finanzierungsbasis.
Ja, also konkretes Beispiel: der Vermieter, der damit wirbt, dass seine Wohnung so einen guten ÖPNV-Anschluss hat, der könnte den Nahverkehr ein bisschen mitfinanzieren.
Bus- und Bahnfahren in Deutschland ist teuer und auch in letzter Zeit immer teurer geworden. So steht es auf jeden Fall da. Du hast gerade gesagt, Dominik, Deutschland bewegt sich im oberen Drittel, was diese Preise dort angeht. Ich glaube, Spitzenreiter müsste vermutlich, haben wir noch nicht gecheckt, aber können wir noch machen, mal London sein oder irgendwie die Insel da drüben. Haben wir wieder was gelernt?
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen über Bundesjustizminister Heiko Maas. Der hat ja schon ein paar Mal angekündigt, dass er soziale Netzwerke bestrafen will, wenn die Hasskommentare und Falschnachrichten nicht gelöscht werden. Heute, an diesem Dienstag, wurde es ein bisschen konkreter. Wer nicht sperrt, den droht eine Strafe von bis zu 50 Millionen Euro. 50 Millionen Strafe, 50 Millionen Euro für das Unternehmen und 5 Millionen Euro Strafe für den Mitarbeiter, der das Hassposting oder der die Falschmeldung nicht löscht. Heiko Maas sieht da keine andere Lösung.
Sinn und Zweck des Gesetzes ist es insbesondere für die Opfer von Hasskriminalität, die Rechtsdurchsetzung zu verbessern. Und dafür bieten wir einen neuen Weg an, der die Gerichte bedauerlicherweise wahrscheinlich beschäftigen wird, aber es gibt keine andere Möglichkeit.
Das sieht Blogger und Rechtsanwalt Udo Vetter ein bisschen anders. Ich habe heute mit ihm über diesen Gesetzentwurf gesprochen und wollte zuerst wissen, welches Zeitfenster denn da eingeräumt wird zum Löschen dieser Hass- und Falschnachrichten.
Der Regierungsentwurf sieht ein Zeitfenster von 24 Stunden vor. Ich halte das für absolut illusorisch, denn das ist erkennbar zu knapp. Wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel Behörden, ihr Finanzamt oder ein Ordnungsamt, wie schnell die arbeiten, dann von Facebook zu verlangen, alles innerhalb von 24 Stunden zu erledigen, das ist aus meiner Sicht ein schlechter Witz.
Es heißt auch, es drohen bis zu 50 Millionen Euro Strafe. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Ab wann werden denn solche Summen abgerufen?
Ja, das ist ganz interessant. Also erstmal ist es ja so, dass hier 5 Millionen Euro Bußgelder verhängt werden können sollen gegen einzelne Sachbearbeiter. Das heißt, die Verantwortlichen, die für die Löschung dieser Hasspost verantwortlich sind. Aus meiner bescheidenen juristischen Sicht ist das schlicht verfassungswidrig, weil es einfach unverhältnismäßig ist. Hier orientiert man sich einfach daran zu sagen, wir wollen einen riesigen Abschreckungseffekt erzielen, nimmt aber auf die tatsächlichen Verhältnisse überhaupt keine Rücksicht mehr. Auch die 50 Millionen gegenüber Facebook, natürlich kann man sagen, 50 Millionen, das ist ja nicht viel für ein Unternehmen wie Facebook, aber das sprengt jeden juristischen Rahmen, den unser Grundgesetz hier auch für die Verhältnismäßigkeit von Strafen und Bußgeldern zieht.
Heiko Maas nimmt diese Unternehmen wie Facebook aber sehr, sehr stark in die Pflicht.
Erstmal gehen wir davon aus, dass mit dem, was wir in diesem Gesetzentwurf geschrieben haben, dass die Löschpraxis in den Unternehmen, bei denen anscheinend das Beschwerdemanagement nicht funktioniert, ernster genommen werden und auch schneller vom Netz verschwinden. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird.
Herr Vetter, wie lässt sich das denn dann eigentlich kontrollieren? Also wie will Heiko Maas effektiv nachschauen, ob denn soziale Netzwerke löschen oder nicht?
Also es sollen ja 40 neue Stellen geschaffen werden. Das heißt, es wird ein neuer bürokratischer Wasserkopf entstehen, der dann möglicherweise Facebook kontrollieren soll. Das Ganze ist von vornherein einfach schon deswegen zum Scheitern verurteilt. Und ich halte es für sehr aussichtsreich, dass die Gerichte, letztendlich das Verfassungsgericht, zu dem Ergebnis kommen, hier werden staatliche Aufgaben, nämlich die Verfolgung von Straftaten, unzulässigerweise auf private Firmen übertragen. Das wird so nicht funktionieren.
Verstehe ich Sie da richtig, Herr Vetter, dass Sie sich eigentlich folgende Kette gerne wünschen? Es taucht ein Hasskommentar auf, der wird gemeldet von einem Nutzer. Folgedem wird das Unternehmen wie zum Beispiel Facebook den Kontakt weitergeben von diesem Nutzer und dann rückt die Polizei aus?
Dass sie das löschen sollen, ist ja keine Frage. Die Frage ist nur, wie kontrolliert und verfolgt man das? Und da muss der Staat seiner eigenen Verantwortung gerecht werden und dann bei Facebook vorsprechen und sagt, bitte, wie Sie richtig sagen, gebt uns die Namen und die Adressen der Nutzer und wir werden die dann strafrechtlich verfolgen. Aber sozusagen Facebook dafür zu bestrafen, dass es einen Post nicht erkannt oder falsch einsortiert hat, das führt ja dazu, dass sozusagen Facebook oder Twitter zu einer Zensurbehörde werden. Praktisches Beispiel. Wenn Facebook zum Beispiel tatsächlich solche Bußgelder zahlen muss, wird das ja dazu führen, dass das Unternehmen gezwungen ist, zum Beispiel sogenannte Content-Filter einzuführen. Das heißt also, die Meinungen von vornherein zu zensieren. Und das ist natürlich, ich sag's mal ganz offen, so schlimm einzelne volksverhetzende Kommentare und Ähnliches sind, ein frontaler Angriff auf die Meinungsfreiheit.
Mhm. Aber die Unternehmen, das zeigt zum Beispiel auch die Jugendschutzstudie, die bringen es ja irgendwie nicht selber hin, diese Falschnachrichten und diese Hasskommentare zu löschen. Twitter hat gerade mal 1% der Falschnachrichten gelöscht, Facebook immerhin 39%. Ein bisschen besser läuft es bei Google und bei YouTube von den gemeldeten falschen oder von den gemeldeten Hasskommentaren.
Es ist richtig, dass die vom Bundesjustizminister präsentierten Zahlen dramatisch klingen. Nur ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung als Anwalt sagen, dass längst nicht alle Postings, die das Jugendschutznet als volksverhetzend oder strafbar einschätzt, auch tatsächlich so sind. Hier wird nach meiner Einschätzung auch stark aufgebauscht. Man will nur durch den Druck der Bußgelder dafür sorgen, dass derart unliebsame und vielleicht unbequeme und auch ätzende und nervige Postings aus dem Netz kommen. Nur hier wird Mittel und Zweck passen hier nicht mehr zusammen.
Social-Media-Unternehmen wie Facebook und Twitter machen zu wenig, findet Bundesjustizminister Heiko Maas, zu wenig gegen Hasskommentare und Fake News. Deshalb sollen diese Unternehmen jetzt bis zu 50 Millionen Euro Strafe zahlen. Blogger und Rechtsanwalt Udo Vetter findet diesen Gesetzentwurf den falschen Ansatz, Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen für ein Problem, das der Staat eigentlich nicht selbst lösen kann. Er sagt, dieses Gesetz ist falsch und unverhältnismäßig.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Welche ist die am meisten gemobbte Schriftart dieser Welt? Es ist Comic Sans. Wenn ihr es wagt, Comic Sans zu benutzen, dann könnt ihr damit rechnen, dass sich Leute darüber lustig machen und euch vielleicht auch so ein bisschen weniger ernst nehmen. Comic Sans gilt als unseriös, vielleicht so ein bisschen wie mit einem Clownskostüm auf Arbeit kommen. Aber diese Schriftart hat vielleicht zu Unrecht so einen schlechten Ruf, Dominik.
Den ganzen im Netz wirklich existierenden Anti-Comic Sans-Petitionen sollte man vielleicht mal entgegenhalten, dass diese Schriftart tatsächlich auch Vorteile hat, zum Beispiel für Legastheniker. Denn auch wenn es für viele schwer vorstellbar ist, Comic Sans kann Menschen mit Leseschwäche helfen, Texte zu erkennen.
Worin liegt das?
Na, im Vergleich zum Beispiel zu Times New Roman hat Comic Sans zwischen den einzelnen Buchstaben genug Abstand und die Buchstaben können auch nicht so schnell verwechselt werden, weil die tatsächlich besonders unterschiedlich sind. Deswegen hat auch eine Legastheniker in einem Blog-Eintrag sich eindrücklich dafür stark gemacht, sich den Spott über Comic Sans doch bitte zu ersparen. Diese Verteidigungsrede für diese Schriftart wurde mittlerweile mehr als 50.000 Mal geteilt, geliked und kommentiert.
Also fassen wir vielleicht so mal zusammen, Dominik. Man muss Comic Sans nicht mögen, aber unterschätzen sollte man diese Schriftart auch nicht.
Genau so.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
14. März 2017. In der EU ist heute was passiert, was in den USA undenkbar ist. Strengere Waffengesetze. Das EU-Parlament will die EU etwas sicherer machen und hat eine ganze Reihe von neuen Regeln beschlossen. Was ist in Zukunft verboten? Halbautomatische Kurzwaffen zum Beispiel mit mehr als 20 Patronen oder halbautomatische Langwaffen mit mehr als 10 Schuss. Also alles, was viel Schuss abgibt. Außerdem sollen alle Mitgliedstaaten in der EU wissen, wer denn bitte schön eine Waffe besitzt. Wir haben uns gefragt, naja, wer besitzt denn eigentlich gerade so eine Waffe in der EU? Gibt nur eine Zahl aus 2013 von der EU-Kommission. Angeblich sind 80 Millionen Feuerwaffen für den zivilen Gebrauch im Umlauf damals gewesen, in der EU. 80 Millionen Feuerwaffen, also fast jeder in Deutschland hatte 2013 eine Wumme. Ob diese neuen Verschärfungen der EU, die EU jetzt sicherer machen oder nicht, darüber habe ich heute mit unserem Korrespondenten in Brüssel, mit Thomas Otto, gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, ob diese neuen Regeln denn Waffen im Privatbesitz auch betreffen.
Ja, genau. Also es geht erstmal um Schusswaffen, das heißt Messer, Schwerter und so weiter. Darum geht es nicht, also schon Schusswaffen. Und da geht es einmal um die sogenannten Salut- bzw. akustischen Waffen, also Waffen, die einfach nur laut Bang machen, aber wo kein Projektil rauskommt. Mhm. Schreckschusspistolen sind das, aber auch deaktivierte Waffen. Solche sind ja eben für die Anschläge von Paris wieder reaktiviert und verwendet worden. Das war ja auch so ein bisschen der Auslöser für diese neue Gesetzgebung. Dann geht es um halbautomatische Waffen. Das ist also zum Beispiel Pistolen, wie sie die Polizei verwendet. Das heißt, man feuert, ohne dass man nachladen muss, einen Schuss nach dem anderen ab, aber eben kein Dauerfeuer. Der ganze Bereich vollautomatische Waffen, um den geht es gar nicht. Ganz einfach aus dem Grund, sowas ist in der EU für Privatleute sowieso verboten. Von daher muss man da auch nichts verschärfen.
Das heißt, wenn man jetzt im Besitz von so einer Waffe ist, dann sollte man die tunlichst abgeben?
Also es kommt immer ein bisschen drauf an, was für eine Waffe. Schreckschusspistolen und diese deaktivierten Waffen, die also möglicherweise wieder reaktiviert werden könnten, wo man wirklich scharfe Munition mit abschießen könnte, da sollen nur die gleichen Regeln gelten wie bei scharfen Waffen. Also da braucht man dann einen Waffenschein, um so eine Waffe zu erwerben. Bei diesen deaktivierten Waffen will man auch genauer hinschauen. Das galt ja bisher einfach nur als Metallteile. Da konnte man also gar nicht mehr rückverfolgen, wo kommt das eigentlich her. Und Leute konnten sich daraus eben Waffen wieder zusammenbauen. Da sollen eben neue Standards jetzt sicherstellen, dass das eben nicht passieren kann. Das muss auch den Behörden gemeldet werden. Und das kann auch dann eben kontrolliert werden, ob diese Waffen dann wirklich ordnungsgemäß deaktiviert sind. Und bei den halbautomatischen Waffen, das hast du schon angesprochen, da gibt es eben neue Grenzen. Also bei kurzen Waffen, sowas wie Pistolen, darf es eben keine Waffen mit Magazinen von mehr als 20 Patronen geben. Bei langen Waffen, die halbautomatisch sind, also Gewehre zum Beispiel, dann eben keine Waffen mehr mit Magazinen mit mehr als 10 Patronen. Und dann sollen die Staaten sich eben auch noch besser über Waffenbesitz austauschen. Also wer besitzt welche Waffen, wie viel davon. Diese Informationen sollen zwischen den Staaten ausgetauscht werden können und auch die ganzen relevanten Bauteile an den Waffen sollen besser gekennzeichnet werden können, um einfach besser nachzuvollziehen, wenn irgendwo Waffen auftauchen, meinetwegen bei Anschlägen oder bei Straftaten verwendet werden. Wo kommen die eigentlich her? Wie konnte es dazu kommen, dass jemand mit so einer Waffe so eine Straftat verübt? Um das einfach auch besser zu verhindern, diesen illegalen Waffenhandel besser verhindern zu können.
Also deutliche Verschärfungen. Für die Waffenbesitzer gibt es auch noch ein paar Verschärfungen. Zum einen sollen nämlich auch medizinische Daten gesammelt werden, um die Tauglichkeit von Waffenbesitzern zu testen. Um was für Daten geht es da genau?
Da geht es im Grunde genommen um medizinische und psychologische Informationen. Im Grunde genommen werden diese Informationen ja sowieso schon erhoben, wenn man zum Beispiel einen normalen Waffenschein erwirbt, dann muss man ja alle 3 Jahre so eine Tauglichkeitsprüfung machen. Und diese Informationen, die sollen eben auch ausgetauscht werden können zwischen den EU-Staaten, um einfach zu verhindern, dass jemand, der in dem einen Staat keine Waffe kaufen darf, dann nicht einfach in den anderen EU-Staat fährt und sich dort eine Waffe besorgt.
Jetzt hat aber die EU-Kommission deutlich schärfere Reformen gefordert. Zum Beispiel eben auch, dass besonders große Munition und Magazine generell verboten werden. Wieso kam es jetzt dann doch nicht dazu?
Naja, das ist, wie man das aus den USA so ein bisschen kennt, wenn da Waffengesetze verschärft werden, da gibt es ja immer viel Streit und eine große Lobbyschlacht und genauso ist das auch in der EU. Da gab es eben eine intensive Auseinandersetzung zwischen Waffengegnern und der Waffenlobby. Waffenlobby heißt aber eben auch, da sind Jäger dabei, da sind auch Sportschützen und die fühlen sich zum Teil natürlich gegängelt und kriminalisiert und sagen, ich bin Jäger, ich übe hier meinen ganz normalen Beruf aus und werde sozusagen damit irgendwie in ein schlechtes Licht gerückt und man macht mit meiner Arbeit nur umso schwerer. Und da gab es eben diesen harten Kampf vor der Abstimmung. Da hat man eben versucht, die Regeln ein bisschen zu lockern. Vor allem gab es eben Widerstand aus Tschechien und Finnland, weil dort die halbautomatischen Waffen, die ja nun besonders stark reguliert werden, der Besitz dieser halbautomatischen Waffen bisher viel einfacher gewesen ist. Da ging es eben vor allem um die Frage, wie viele Patronen dürfen da verwendet werden. Ursprünglich wollte man eigentlich auch eine niedrigere Zahl festlegen. Da hat man jetzt eben diesen Kompromiss gefunden. Ein anderer Kompromiss ist eben, dass Besitzer von halbautomatischen Waffen mit größeren Magazinen diese auch erstmal behalten können, wenn die Behörden zustimmen.
Zum Schutz vor Terroranschlägen sollen in der Europäischen Union für Waffenbesitzer künftig etwas strengere Regeln gelten. Das EU-Parlament in Straßburg hat heute für eine Verschärfung der Waffengesetze gestimmt. Informationen waren das von unserem Korrespondenten von Thomas Otto.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wie viel Platz brauchen wir eigentlich zum Wohnen? Also wie wollen wir es haben, wenn wir schon Geld ausgeben fürs Mieten oder uns vielleicht was kaufen? Reicht uns ein kleines WG-Zimmer oder so ein mini kleines Zimmer im Studentenwohnheim? Gemeinschaftsküche und Bad? Nee, da will man dann doch vielleicht irgendwas für sich haben. Also eine kleine Wohnung. Das Problem ist nur, gibt's nicht. Zumindest nicht für einen fairen Preis in deutschen Großstädten. Eine Lösung könnte das Tiny House sein. Ein komplettes Haus auf Rollen, 10 Quadratmeter Lebensraum, kostet nur 100 Euro Miete. Im Monat. So ein winzig Haus, so eine winzig Wohnung soll es in den nächsten Monat vermehrt in Berlin geben. Ausgedacht hat sich das Ganze ein Kollektiv aus Architekten, Designern und Geflüchteten. Findet ihr diese Idee, dieses Tiny House, gut oder eher doof? D-Radio Wissen-Reporter Martin Krinner mit ein paar Meinungen.
Sebastian Seib schreibt auf unserer Facebook-Seite, er würde sofort einziehen. Anina geht's genauso. Nina Meyer-Cording findet es geil, dass man keine Nachbarn hat, die laut mit den Türen knallen. Und Ute Lamkowski meint, weniger ist oft mehr. Ich würde das sofort machen. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Roswitha Pitt ist der Meinung, sowas solle gar nicht erst einreißen. Als Gartenhäuschen wäre das ja okay, als Wohnung aber nicht menschenwürdig. Und Axel Pitschaft sagt ironisch, das Schließfach am Hauptbahnhof ist doch eigentlich auch nicht schlecht. Irgendwie kann ich da nicht darüber lachen. Auf der Straße gehen die Meinungen ebenfalls auseinander.
Nein, ist mir zu tiny.
Ich glaube kaum, dass man sich da auf eine längere Zeit wohlfühlen kann.
Es sollte ein bisschen gemütlich sein. Es sieht ja von außen, strahlt jetzt nicht den größten Gemütlichkeitsfaktor aus. Aber ich finde von innen, das sieht ganz nett aus.
Ich finde das eigentlich ganz cool.
Wäre das was für dich?
Prinzipiell, warum nicht? Also wenn es gut isoliert ist und man da Wasser hat und kochen kann, also quasi wie so ein Wohnwagen, finde ich das ziemlich cool.
So, das wichtige Stichwort ist jetzt gerade schon gefallen, Wohnwagen. Wie einen besseren Wohnwagen muss man sich die Tiny Houses nämlich auch vorstellen. Du nimmst einen Kasten aus Holz, gute 2 Meter hoch und um die 10 Quadratmeter groß, schnitzt eine Haustür und 3 Fenster rein, vorne kommt ein kleines Tischchen und ein Sessel hin, hinten das Minibad und darüber über eine Leiter erreichbar die Schlafecke. Und in jedem Winkel und jeder Ecke und in allen Zwischenräumen sind Regale und Stellflächen für Bücher, das Laptop und all den Schnickschnack, den wir halt so haben. Und die große Frage lautet jetzt, reichen diese 10 Quadratmeter aus, um darin wirklich auf Dauer glücklich zu werden?
Ich denke schon, dass man auf 10 Quadratmeter glücklich werden kann, weil wir eigentlich alle wissen, im Urlaub gelingt uns das auch.
Sagt der Raumpsychologe Uwe Linke. Gleich einziehen würde er zwar nicht, aber die Idee findet er schon ganz interessant. Vor allem, weil die Tiny Houses auf einem Anhänger stehen, also unten Räder dran haben, was beim Umzug natürlich praktisch ist.
Das ist natürlich was für Leute, die sehr außergewöhnlich sein wollen, weil es die Immobilie zur Mobilie macht, weil man kann diese kleinen Häuschen natürlich auch woanders hinfahren. Und es ist natürlich auch eine Antwort auf diese vorhandenen Wohnbaustrukturen, die eigentlich bis heute von Familie ausgehen und den aktuellen Stand der Gesellschaft gar nicht gerecht werden. Es gibt heute 50-60% Singles in Städten. Insofern kann ich die Entwicklung schon auch nachvollziehen.
Wer jetzt, sagen wir mal, in München, Berlin oder Hamburg wohnt, der zahlt natürlich eine Menge Kohle fürs Wohnen. Mit so einem Tiny House könnte man da viel Geld sparen.
Ich denke, für unter 100 Euro würde ich da einziehen.
100, 150 Euro hört sich nach einem sehr fairen Preis an.
Ja, und 100 Euro im Monat sollen die Häuser kosten, die jetzt mitten in Berlin in einem Park am Bauhausarchiv hingestellt werden. Und wer da jetzt ernst machen und wirklich einziehen will, der muss sich natürlich vorher ganz schön beschränken. Die entscheidende Frage heißt nämlich nicht, wie richte ich mich darin ein, sondern was lasse ich alles draußen? Platz ist da drin ja höchstens für ein paar Bücher, den Lieblingsteppich, 2, 3 Bilder und die Gitarre.
Und trotzdem müsste dieses Haus, dieses Tiny House halt die eigene Geschichte erzählen, damit man sich da drin wohlfühlt und damit man eine Art von Geborgenheit auch hinkriegt.
Der Preis für den Verzicht wäre dann aber ein Haus. Ein ganzes Haus. Nur 10 Quadratmeter groß, dafür aber ohne Nachbarn, die ständig die Türen knallen oder sich wegen der Musik beschweren.
Ja, statistisch gesehen sind wir ein Volk von Mietern, weil wir uns das Bauen eigentlich nicht leisten können. Wenn Sie schon ein paar Dörfer weiterschauen nach Holland, sind dort wesentlich mehr, also signifikant mehr Menschen Eigenheimbesitzer. Und dort sind die Leute auch ein bisschen individueller, ein bisschen frecher. Da ist auch mehr Raum für Kreativität, für Spielereien. Das gibt's für uns nicht so stark.
Also Leute, befreit euch, mistet aus, schmeißt die Sachen weg und zieht ins Tiny House.
Halt ein mobiles Häuschen, ich finde das gut.
Ja, schöner Werbeclip. Tiny House, nichts für Klaustrophobiker auf jeden Fall, aber vielleicht ein bisschen was für Sparfüchse. Wie es genau aussieht in unserem Facebook-Stream, da könnt ihr euch das nochmal anschauen und da könnt ihr auch natürlich eure Meinung loswerden. Wie findet ihr das Tiny House?
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stellen wir uns mal ganz kurz vor, das Brandenburger Tor. Es würde in Berlin abgebaut und in Hamburg einfach wieder aufgebaut werden, weil es optisch ein bisschen besser an der Elbe passt. Das ist eigentlich eine unglaubliche Vorstellung und die wird auch nicht passieren. Aber vielleicht könnte man sich ein bisschen Inspiration aus China holen, denn China hat sich darauf spezialisiert, ungünstig gelegene historische Bauten einfach mal zu versetzen. Dominik, du kennst die Geschichte, klär uns mal ein bisschen auf.
Ja, das prominenteste Beispiel ist der Changfei-Tempel. Der hat eine 1700 Jahre alte Geschichte und wurde einfach 32 Kilometer versetzt. Mhm. Weil der Drei-Schluchten-Damm gebaut wurde, lag nämlich dieser Tempel irgendwann unterhalb des Wasserspiegels. Also haben die Chinesen den Tempel verschoben und an höher gelegener Stelle wieder aufgebaut. Und die Aktion, finde ich, war sogar verhältnismäßig günstig. Hat etwa umgerechnet so 11 Millionen Euro gekostet.
Oh ja. Aber wie macht man das rein technisch? Also wie kann man einfache Gebäude so versetzen?
Na, es gibt zwei Methoden. Entweder wird das Gebäude komplett bewegt, also auf Rollen oder Schienen. Allerdings geht das natürlich jetzt nicht über weite Strecken, also über viele, viele Kilometer. Andere Möglichkeit, das Gebäude wird einfach komplett zerlegt, dann in Einzelteilen transportiert und woanders wieder aufgebaut. Das ginge dann theoretisch auch über tausende Kilometer entfernt. Ist auch schon passiert. Ein Haus einer chinesischen Kaufmannsfamilie aus dem 18. Jahrhundert wurde einfach aus der Provinz Anhui in China über 12.000 Kilometer in ein Museum transportiert und zwar in die USA.
China hat sich darauf spezialisiert, ungünstig gelegene historische Bauten einfach zu versetzen. Wir halten fest, in China kann man vielleicht nicht ganze Berge versetzen, aber immerhin ganze Gebäude. Danke für die Infos, Dominik.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und wenn ihr heute Abend das hier hören solltet, im Wohnzimmer, in der Küche oder aus der Bar nebenan, wo Fußball geschaut wird, dann ist eine Sache klar, die Sportfreunde Lotte haben ein Tor geschossen, DFB-Pokal, das ganz große Ding für den Drittligisten heute im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund. Die erste Halbzeit ist rum, es ist Pause und Lotte hat gefühlt schon gewonnen. 0:0 für die Radio Wissen live vor Ort ist Christian Schulze. Kann man das schon als Sieg verbuchen für Lotte, Christian?
Es ist auf jeden Fall ein Achtungserfolg und ich habe gerade mal meine Nase hier in den Osnabrücker, es wird ja in Osnabrück gespielt, in den Osnabrücker Abendhimmel gehalten und muss sagen, es riecht nicht nur nach Bratwurst, sondern durchaus nach Sensation. Ist durchaus möglich, dass hier eben heute die ganz, 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 ganz große Überraschung gelingt. Lotte hat ja schon Bremen, hat schon Leverkusen und hat auch 1860 München im Pokal ausgeschaltet und es ist nicht ausgeschlossen, dass das hier heute eben auch mit Dortmund gelingt. 0:0 zur Pause, aber das war eine starke erste Halbzeit vom Drittligisten, vom Außenseiter und Dortmund hat hier durchaus Probleme, vor allem hinten immer wieder Wackler drinnen, deswegen Lotte öfter mal in Strafraumnähe und auch im Strafraum drin und auch mit Torschüssen und vorne hat Lotte beziehungsweise vorne hat Dortmund es schwer, weil Lotte es wiederum in der Abwehr sehr gut macht, stehen den Dortmundern da sehr früh auf den Füßen, wenig Räume da und Dortmund eben bislang mit kaum einer richtigen Torchance, wenn nur mit Distanzschüssen.
Also spannendes Spiel, das Spiel vor zwei Wochen wurde ja wegen schlechter Bedingungen abgesagt. Wie sind die Bedingungen heute? Temperatur, Grashöhe, Anzahl der Fans?
Okay, 12 Grad, das ist schon mal ganz angenehm. Das hatten wir vor zwei Wochen definitiv nicht, als wir diesen Versuch in Lotte gestartet haben. Es regnet nicht, es schneit nicht. Das sind auch schon mal zwei wichtige Faktoren. Der Platz, naja gut, es ist jetzt nicht der Bundesliga-Top-Superplatz hier, aber definitiv besser als der Platz eben im 12 Kilometer entfernten Lotte. Und da ist der DFB schon richtig gegangen, dass er gesagt hat, das Risiko ist zu groß, dass wenn wir in Lotte es wieder versuchen und der Platz ein Spiel nicht zulässt und wir wieder absagen müssen und dann einen Termin finden müssen beim vollen Kalender der Dortmunder, deswegen gehen wir nach Osnabrück. Das war die richtige Entscheidung. Auch hier ein paar braune Flecken auf dem Rasen, aber das geht schon ganz gut soweit. Ja, und Unterstützung, die ist auf jeden Fall für Lotte auch da, auch wenn es jetzt kein richtiges Heimspiel war auf den Rängen, dann eben doch, weil eben gut 14.000 Lotte-Fans sozusagen da sind, 2.000 Dortmund erhalten dagegen. Also, das so die Rahmenbedingungen hier in Osnabrück.
Bei Dortmund kennt man natürlich Aubameyang, den Goalgetter, der heute nicht mit dabei ist. Man kennt Dembélé, man kennt Pulisic, große Namen. Wen sollte man bei Sportfreunde Lotte denn sich merken?
Ja, gute Frage. Auf jeden Fall den Torwart Benedikt Fernandes. Der hatte jetzt im ersten Durchgang noch nicht so viel zu tun. Das ist einer, der hat Bundesliga-Erfahrung. 6-mal für Leverkusen gespielt. Mittlerweile ist er seit 2013 hier bei den Sportfreunden Lotte die Nummer 1. Ja, und vorne drin, da haben sie gleich drei gefährliche. Ich nenne mal einen, Kevin Freiberger. Der hatte Lotte unter anderem in der zweiten Runde erstmal weitergeschossen. So erst eben dieses Spiel dann letztlich auch heute hier ermöglicht und hat auch in der dritten Runde getroffen. Also das ist ein Top-Torjäger und vielleicht trifft er ja im zweiten Durchgang.
Dortmund hat am Wochenende in Berlin verloren. Sportfreunde Lotte 2:0 in der dritten Liga gegen Hansa Rostock gewonnen. Was würdest du sagen für die zweite Hälfte? Was spricht heute noch für Lotte?
Ja, also auf jeden Fall haben sie das Momentum, du hast es angesprochen, auf ihrer Seite, weil sie eben zwei Spiele hintereinander in der dritten Liga gewonnen haben. Da jetzt auf dem dritten Platz stehen als Aufsteiger, können sie durchaus noch mitspielen um den Aufstieg in die zweite Liga. Das ist auch eine große Sensation, neben der Sensation im Pokal. Und ja, bei Dortmund eben dieser Ausrutscher wieder in der Bundesliga. 1:2 die Niederlage in Berlin, nicht gut gespielt. Und von daher Lotte mit dem Momentum auf ihrer Seite. Und das sorgt natürlich neben dieser guten ersten Halbzeit, das möchte ich auch nochmal betonen, eben für Selbstvertrauen für Durchgang 2.
Live aus Osnabrück. Christian Schulze für D-Radio Wissen vom DFB-Viertelfinale der Partie, die nachgeholt wird. Sportfreunde Lotte gegen Dortmund. Es ist Halbzeitpause und es steht 0:0. Achtungserfolg für Lotte. Wenn in der zweiten Hälfte was passiert, dann erfahrt das natürlich hier in D-Radio Wissen. Außerdem derjenige, der heute Abend dieses Spiel gewinnt, vielleicht ist es motivierend oder einschüchternd, spielt gegen Bayern München im Halbfinale.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vorsätzlich oder fahrlässig? Das ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied, wenn es um Recht und Gerechtigkeit geht. Maike Rosenplänter klärt uns auf.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Handelte ein Täter vorsätzlich, also mit Absicht, oder fahrlässig, also einfach nur leichtsinnig? Die Antwort auf diese Frage ist so wichtig, weil sie darüber entscheidet, wie hart ein Angeklagter bestraft wird. Bisher entscheiden Richter in Prozessen darüber. Vielleicht bekommen sie irgendwann Unterstützung von den Neurowissenschaften. Neurowissenschaftler aus den USA haben nämlich nach eigenen Angaben nachgewiesen, dass man im Gehirn sehen kann, ob eine Person vorsätzlich oder fahrlässig handelt. Sie haben die Gehirne von 40 Probanden gescannt und sie gleichzeitig gebeten zu entscheiden, ob sie einen Koffer über die Straße bringen, in dem sich möglicherweise Drogen befinden. Das Gehirn arbeitete unterschiedlich, je nachdem, ob die Versuchspersonen davon ausgingen, dass Drogen im Koffer sind oder nicht. Die Wissenschaftler sagen allerdings, dass die Bewertung, ob eine Handlung fahrlässig oder vorsätzlich ist, nicht alleine von Hirnscans abhängig gemacht werden kann. Ihnen zufolge ist man hier erst am Anfang der Forschung. Vor rund 720 Millionen Jahren war die Erde ein überdimensionaler Schneeball. Damals reichten Gletscher und Eis bis in die Tropen und nur noch wenige Meeresgebiete waren eisfrei. Was aber diese Schneeballphase ausgelöst hat, das ist bis heute ein Rätsel. Wissenschaftler der Harvard-Universität haben eine neue Theorie vorgestellt. Sie gehen davon aus, dass mehrere Vulkane im Norden des heutigen Kanadas verantwortlich sind. Sie sammelten Daten über die Ausbrüche, die vor rund 720 Millionen Jahren stattfanden, und mithilfe eines Modells überprüften sie dann, ob diese Eruptionen genügend Kühlwirkung gehabt haben könnten, um die Erde in einen Schneeball zu verwandeln. Die Forscher fanden heraus, dass die Vulkanausbrüche tatsächlich verantwortlich gewesen sein könnten. Durch die Hitze der Lava könnte sich demnach Schwefelaerosole aus dem Boden gelöst haben, die das Sonnenlicht reflektierten und so die Atmosphäre abkühlten. Außerdem könnten durch den Ausbruch Schwefelaerosole bis in die Stratosphäre gepustet worden sein. Dann hätte sich der kühlende Schleier besonders lange halten können und das hätte ausgereicht, um die Erde in einen Schneeball zu verwandeln. Hier kommt ein Beispiel, wie Marketing heutzutage funktioniert. Das US-Online-Magazin Pitchfork berichtet, dass Spotify einen bestimmten Song nur dann abspielt, wenn es regnet. Die Nutzer werden geortet und dann wird das Wetter vor Ort bestimmt. Und wenn es regnet, dann läuft ein bestimmter Song von der Indie-Rock-Band White Denim. Scheint die Sonne, hat Spotify ihn nicht mit in der Auswahl. Das Ganze ist Werbung für einen Hersteller von Outdoor-Klamotten. Der hat nämlich eine neue Regenjacke im Angebot und will, dass die Spotify-Hörer die Jacke kaufen, wenn sie den Song hören. Für die Regenjacken-Kampagne arbeitet der Jackenhersteller also mit der Band, mit Spotify und mit dem Wetterdatenanbieter zusammen. Mit dem Wetterdatenanbieter kooperiert Spotify seit kurzem auch bei einem anderen Projekt. Dabei geht es darum, nur Musik abzuspielen, die zum Wetter passt.
Religion ist Privatsache eigentlich. Klar darf jeder erstmal selber entscheiden, an was er wie glaubt und wie er seine Religion dann ausleben will. Ob man zum Beispiel mit einem Kreuz um den Hals rumläuft oder ein Kopftuch aufzieht. Das ist alles geschützt mit der Religionsfreiheit. Festgehalten auch in der EU-Menschenrechtscharta zum Beispiel und den jeweiligen Verfassungen der Länder. Was jetzt neu diskutiert wurde, ist der Arbeitsplatz. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich heute entschieden:
Unternehmen dürfen ihren Mitarbeitern verbieten, am Arbeitsplatz sichtbare politische, philosophische oder religiöse Zeichen, wie etwa ein islamisches Kopftuch, zu tragen, solange alle gleich behandelt werden.
Das sagt Hartmut Ost, Sprecher des Europäischen Gerichtshofs. Schauen wir uns dieses Verbot mal ein bisschen genauer an. Max Bauer aus dem ARD-Studio für Recht und Justiz. Anlass für dieses Urteil sind zwei Fälle aus Belgien und Frankreich gewesen. Wer hatte da wie geklagt?
Also in Belgien, da war es eine Frau mit Kopftuch, eine Rezeptionistin bei einer Sicherheitsfirma, die hat da Rezeptionsdienste geleistet und hatte also eine Stellung, wo sie eben ständig mit Kunden zu tun hatte. Sie wollte da ihr Kopftuch nicht ablegen und ihr wurde gekündigt. In Frankreich, da war die Dame mit Kopftuch IT-Beraterin, hatte auch oft mit Kunden zu tun und einer hat sich da mal beschwert über ihr Kopftuch und in der Folge wurde ihr dann auch gekündigt.
So, jetzt gibt's dieses Urteil, das besagt eben unter Umständen, darf der Arbeitgeber am Arbeitsplatz das Kopftuchtragen verbieten? Was wären denn solche Umstände?
Also für diese Umstände, um die zu bestimmen, da ist eigentlich der Fall aus Belgien der interessantere und der wesentlichere Fall jetzt auch für das EuGH-Urteil. Da gab es nämlich in dem Sicherheitsunternehmen eine allgemeine Regel, die für alle Mitarbeiter galt und die sagte, dass religiöse Symbole am Arbeitsplatz verboten sind. Weil das Unternehmen wollte sich als besonders neutral darstellen in religiösen Dingen, in seiner Außendarstellung. Eine solche Regel, wenn die allgemein für alle gilt, ist in Ordnung, sagen die EuGH-Richter. Das ist keine unmittelbare Diskriminierung. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass eben eine solche Regel nicht unmittelbar diskriminiert, aber faktisch diskriminiert, wie die Juristen sagen, weil es eben vor allem Mitarbeiterinnen mit Kopftuch betrifft, weil eben ihre Religion besondere Kleidungsvorschriften kennt. Und in einem solchen Fall, da muss man dann eben abwägen. Interessen der Frau und die Ziele des Unternehmens. Man muss eben als Firma auch mildere Mittel bedenken, geben die Richter hier den Unternehmen mit auf den Weg. Das heißt, einer Mitarbeiterin nicht gleich kündigen, sondern sie zum Beispiel auf einen anderen Arbeitsplatz versetzen, wo sie eben mit Kopftuch arbeiten kann, aber zum Beispiel keinen Kundenkontakt hat. Das ist dann vorrangig. Bei dem Fall in Frankreich, da gab es eben keine allgemeine Regel, sondern nur diese eine Kundenbeschwerde. Und das allein reicht für ein Verbot des Kopftuches nicht aus, sagen die europäischen Richter.
Kann man denn schon absehen, was dieses Urteil für Deutschland bedeuten wird?
Also das Urteil ist sehr wichtig für die Praxis in ganz Europa und natürlich auch in Deutschland. Die Arbeitgeber haben jetzt einfach mehr Sicherheit und wissen, wann sie ein solches Kopftuchverbot in ihren Unternehmen durchsetzen können. Das heißt, sie brauchen eine allgemeine Regel, die religiöse Symbole verbietet, für alle gilt und die vor allem einen betrieblichen Grund hat. Also zum Beispiel diese Absicht, dass man sich nach außen neutral darstellen möchte und eben gegenüber den Kunden neutral erscheinen möchte. Und dann gehört das zur unternehmerischen Freiheit, die ein solches Verbot rechtfertigen kann.
Es klingt aber auch so ein bisschen dieses Urteil danach, dass es muslimische Frauen mit Kopftuch möglicherweise schwerer auf dem Arbeitsmarkt haben könnten. Was glaubst du?
Ja, das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Also, dass jetzt eben dieses Verbot unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen doch möglich ist und die europäischen Richter das auch wirklich abgesegnet haben, kann man sagen, das wird es Frauen mit Kopftuch schon schwerer machen. Wir sehen ja jetzt schon, dass Frauen mit Kopftuch es tendenziell eher schwerer haben, gerade auch bei hochqualifizierten Jobs. Das gilt für die Privatwirtschaft, das gilt aber natürlich auch für den Staatsdienst. Da gibt es natürlich auch diese Tendenz. Wir sehen ja zum Beispiel hier das Beispiel in Baden-Württemberg. Da wird es jetzt demnächst ein Gesetz geben, dass Richterinnen und Staatsanwältinnen per Gesetz das Kopftuch verbietet, bedeutet faktisch natürlich, muslimische Juristinnen, Juristinnen mit muslimischem Glauben können überhaupt nicht mehr in den Justizdienst gehen und können, wenn sie eben Jura studiert haben, eigentlich nur noch Anwältinnen werden. Und das ist natürlich eine Hürde, die ist besonders hoch, gerade für Frauen, die sich mit Hilfe ihrer Ausbildung rausarbeiten wollten, vielleicht aus ihrem konservativen Milieu.
Der Europäische Gerichtshof hat heute entschieden, Arbeitgeber dürfen ihren Mitarbeitern das Tragen von religiösen Symbolen verbieten, solange alle Mitarbeiter weiter gleich behandelt werden. Informationen waren das von Max Bauer aus dem ARD-Studio für Recht und Justiz in Karlsruhe, mit dem ich bereits vor der Sendung gesprochen habe.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Durch die Beine durch, auch noch vom Torwart von Lotte Christian Pulisic von Dortmund, von Borussia Dortmund, hat es 1:0 geschossen im DFB-Pokal Viertelfinale für Dortmund. 1:0 steht es also nach 60 Minuten. Ist aber noch alles drin. Das Spiel dauert ja noch ein bisschen. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu Volkswagen? Vielleicht so.
2016 war für Volkswagen nicht das vermeintliche Schreckensjahr, das uns zunächst prognostiziert worden war.
Sagt Matthias Müller, Vorstandschef von VW heute. Was glaubt ihr, was ist der Bestseller von VW? Dachte erstmal, der Golf müsste ganz gut laufen oder vielleicht der Polo? hätte ich gedacht. Es ist in der Tat aber der Tiguan, also dieser kleine SUV, ähnlich dem XC60 von Volvo. Diese Karre läuft am allerbesten in Europa und auch im Ausland in China. Ganz egal, ob es jetzt einen Abgasskandal gab bei VW oder nicht. VW bleibt der Autobauer, der am meisten Autos weltweit verkauft. 10,5 Millionen Autos sind es im letzten Jahr gewesen. Dietrich Mohaupt hat sich für derer, die wissen, die Präsentation heute in Wolfsburg angeschaut. Ich wollte von ihm wissen, wie sich diese Zahl 10,5 Millionen Autos eigentlich zusammensetzt.
Also das muss man einmal sagen, das ist wirklich die Gesamtzahl der von allen Marken des Konzerns insgesamt weltweit verkauften Autos, also Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, das gibt dann noch so ein paar Exoten, Bentley, Bugatti, Lamborghini, die alle sind unter dem Dach Volkswagen AG vereint und die haben eben diese knapp 10,5 Millionen Autos weltweit verkauft. Am besten läuft dieser Verkauf dabei weiterhin in China. Das ist der absolute Topmarkt für den Konzern, seit Jahren schon. Da will Volkswagen auch ganz intensiv mit den China produzierten Elektrofahrzeugen künftig weiter mitmischen. Auch in Europa haben sich 2016 die VW-Verkäufe ganz gut weiterentwickelt. Nicht ganz so gut, zum Teil sogar richtig schlecht sah es dagegen in Südamerika, Russland aus. Und vor allen Dingen, wen wundert es, in den USA, da sind die Verkaufszahlen zum Teil drastisch eingebrochen, auch weil VW in den USA ganz einfach sämtliche Dieselfahrzeuge vom Markt genommen hatte, nachdem der Dieselskandal dort ja aufgeflogen war.
Mhm. 1,5 Jahre ist es nun zurück, als dieser Skandal, der Abgasskandal, aufgeflogen ist. Kann man sagen, dass dieser Abgasskandal, ich meine die Zahlen, die sprechen ja doch was ganz anderes, dass dieser Skandal dem Konzern gar nicht so richtig geschadet hat?
Es wirkt tatsächlich so, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sind die Schrammen schon zu erkennen, die der Skandal hinterlassen hat. Wie gesagt, in den USA mussten die Dieselfahrzeuge komplett aus den Verkaufsräumen verschwinden. Inzwischen setzt VW in Nordamerika auf die dort extrem beliebten SUVs, Sports Utility Vehicles, große Autos mit viel Platz und großen Becherhaltern vor allen Dingen. Dazu dicker 3 Liter V6 Motor, Benzinmotor mit reichlich Drehmoment, so mögen es die amerikanischen Kunden. Und mit einer ganz neuen SUV-Offensive will VW da jetzt auch punkten. In Europa konnten die guten Verkaufszahlen nur über massive Rabattaktionen realisiert werden. Das macht sich im Konzernergebnis natürlich negativ bemerkbar. Naja, und der finanzielle Schaden durch Straf- und Schadensersatzzahlungen in den USA ist ja auch nicht gerade als Peanuts zu bezeichnen. VW musste dafür weit über 20 Milliarden Euro bisher schon berappen.
Hat man sich denn da heute wieder hingestellt in Wolfsburg und hat gesagt, in Sachen Aufklärung läuft bei uns tippitoppi gerade oder was ist der Stand der Dinge?
Also Stand der Dinge ist tatsächlich so, dass die Aufklärung von Dieselgate in den USA relativ weit gediehen ist. Da gibt es ein sogenanntes Statement of Facts, eine Art Schuldeingeständnis von VW, in dem die Manipulationen zugegeben werden. VW bleibt offiziell bei der Sichtweise, dass der ganze Skandal von einigen wenigen Ingenieuren und Managern aus der mittleren Entscheidungsebene ausgelöst wurde. Die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte sind da noch nicht allzu viel weiter als vor gut 1,5 Jahren.
Lass uns kurz bei den Top-Managern und bei den Vorständen bleiben und bei den Zahlen und um Geld, um das es ja heute ging. VW ist kürzlich in den Schlagzeilen gewesen wegen Christine Hohmann-Denhardt. Nach 13 Monaten als Vorstand hat sie 12 Millionen Euro kassiert. Gab es denn da heute irgendwas Neues zu diesen Managergehältern, diesen aufgepumpten?
Also der Abschied von Frau Hohmann-Denhardt mit der üppigen Abfindung war ja wirklich nur der, naja, so die Spitze des Eisbergs. Insgesamt waren ja die Vorstandsgehälter massiv in der Kritik, nicht nur bei VW, wo man sich ja ein bisschen mit den anderen großen DAX-Unternehmen durchaus in bester Gesellschaft befindet. Das wird ein bisschen anders künftig bei VW. Die Vergütung der VW-Vorstände wurde ganz neu strukturiert. Es gibt künftig ein höheres Grundgehalt, dafür weniger Bonuszahlungen. Diese Boni richten sich dann auch stärker nach dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, also keine guten Zahlen, keine guten Boni. In konkreten Zahlen für die einzelnen Vorstände heißt das, der Vorstandsvorsitzende kann künftig maximal 10 Millionen Euro pro Jahr verdienen, die übrigen Vorstände maximal 5,5 Millionen, gedeckelt nennt man sowas. Wobei man natürlich schon einräumen muss, dass dieser Deckel immer noch ganz oben auf einem richtig hohen Berg von Geld thront. Diese Regelung ist jetzt vom Aufsichtsrat Ende Februar beschlossen worden. Und sie gilt auch rückwirkend für die aktuellen Verträge der zurzeit im Amt und Würden befindlichen Vorstände.
Der Abgasskandal bei Volkswagen liegt 1,5 Jahre zurück. VW hat es in den Staaten am meisten geschadet. Sonst sprechen die Zahlen für VW wieder mal. 2016 hat der Konzern so viele Autos verkauft wie kein anderer Autobauer auf dieser Welt. Informationen waren das von Dietrich Mohaupt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das war die Redaktionskonferenz für heute an diesem Dienstag mit Dominik Eversen und mit Thilo Lian. Wir hören uns morgen wieder. Schönen Abend euch.
Bis morgen.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.